Deutschlandfunk. Sprechstunde.
Heute mit Christian Flother am Mikrofon. Willkommen zu Informationen aus der Welt der Medizin. Im Mittelpunkt steht heute mal etwas meist Alltägliches. Man ist zum Beispiel hingefallen, hat sich das Knie aufgeschlagen, mit dem Messer oder der Schere verletzt. Katze oder Hund wollten vielleicht nicht, haben überraschend zugebissen oder es gab einen Mückenstich wegen extremem Juckreiz, dann aufgekratzt oder beim Rasieren geschnitten. Naja, und auch mal vielleicht leider Verletzungen größerer Art bei einem Unfall und auch mit größeren Wunden dann. Und dann, was gibt es da nicht alles für Empfehlungen? Hausmittel, der Volksmund hat da Weisheiten, wie man mit einer Wunde umgehen soll, was drauf gehört. Aber dann tut es plötzlich weh, es wird dicker, rot und vielleicht ist das auch schwierig, dass es überhaupt heilt. Was tun? Eine akute Wundheilungsstörung? Und was ist bei Menschen mit bestimmten chronischen Vorerkrankungen, die sich zum Beispiel nur mit einem kleinen Ratscher etwa am Bein unmerklich verletzen, der dann aber immer größer wird und am Ende gibt es eine chronische Wunde, die so gar nicht mehr verheilen will? Das alles unser heutiges Schwerpunktthema. Und wir haben das mal dann zusammenfassend genannt, Wundheilungsstörungen. Doch zunächst ein Überblick über die heutige Sendung bis 11.30 Uhr. Nach den Nachrichten berichten wir aktuell aus der Medizin. Heute geht es um die folgenden drei Themen. Mandeloperationen für Kinder mit chronischen Erkrankungen keineswegs harmlos. Notfallmedizin, eine beginnende Sepsis muss früh erkannt und schnell in der Klinik dann behandelt werden. Und die Schutzimpfung gegen Affenpocken. Wie aber wird denn nun der neue Impfstoff verteilt? Gegen 10 vor 11 etwa, da haben wir die Möglichkeit, Ihre ersten Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema Wundheilungsstörungen zu beantworten. Und nach den Nachrichten um 11, da stellen wir Ihnen einen weiteren besonderen Fall aus der Medizin vor, bei dem Ärzte zu Detektiven werden. Und danach geht es dann nur noch um Ihre Fragen zu unserem heutigen Schwerpunktthema, nämlich Wundheilungsstörungen. Wenn Sie schon Fragen haben, gerne. Unser Telefonteam ist ab sofort bereit, diese anzunehmen. Und unser Experte, mit dem Sie später auch live sprechen können, beantwortet diese dann gern. Ich gebe Ihnen unsere Nummer durch. Wenn Sie anrufen, zahlen Sie nichts. Diese Nummer lautet 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch gern eine E-Mail schicken, und zwar an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Ich nenne Ihnen nochmal diese kostenlose Nummer, unter der Sie unser Telefonteam erreichen, Ihre Frage auch durchgeben können, die wir dann hier besprechen. 00800 4464 4464. Ja, und jetzt möchte ich Ihnen den Experten zum heutigen Schwerpunktthema vorstellen. In den letzten Jahren sind vielerorts sogenannte Wundambulanzen entstanden, die dann nach ganz etablierten Standards sich um das Problem Wunden, insbesondere auch chronische Wunden, schwer und nicht heilende Wunden kümmern. Und heute ist als Experte zu Gast, zugeschaltet allerdings aus seinem Büro, Professor Joachim Dissemond. Er ist Leiter der Wundambulanz der Hautklinik am Universitätsklinikum in Essen. Schönen guten Tag, Herr Professor Dissemond.
Hallo, guten Morgen.
Ja, ist die Dermatologie gleichsam die Urmutter, mal gefragt, der modernen Wundbehandlung, nachdem ja durch Grundlagenforschung die Heilungsabläufe und die Störmomente ziemlich genau studiert wurden und dann Behandlungsgrundsätze im Konsens mit anderen Fachgebieten etabliert wurden. Also Urmutter auch im Sinne von Grundlagenforschungsbeiträgen, die sie geleistet hat.
Ja, in der Dermatologie ist extrem viel im deutschsprachigen Raum entstanden. Man muss das auf den deutschsprachigen Raum ein wenig einschränken, weil man muss sagen, dass im Ausland häufig der Dermatologe mit der Wundversorgung nicht viel zu tun hat. Wir werden ja gleich ein bisschen mehr über verschiedene Arten von Wunden sprechen. Man muss klar sagen, die akute Wunde ist häufig etwas, wo eher der Allgemeinmediziner, der Chirurg, deutlich versierter ist. Es ist zunehmend so, dass wir Spezialisierungen finden, gerade für die Diabetiker. Aber die Dermatologen haben immer noch, Gott sei Dank, aus meiner Sicht einen hohen Stellenwert, vor allen Dingen dann, wenn Wunden sich seltsam verhalten und wenn Wunden nicht heilen wollen.
Sie deuten so ein wenig an, dass es eine Klassifikation von Wunden gibt, die auch heute noch so ganz allgemein gültig ist. Können Sie die vielleicht einmal zum Einstieg nennen?
Ja, es gibt viele Klassifikationen, aber ich würde grundsätzlich mal unterscheiden zwischen akut und chronisch. Natürlich haben wir dazwischen auch ganz, ganz viel. Aber wie es in der Einleitung schon beschrieben wurde, wenn ein Kind vom Fahrrad fällt, hat es erstmal eine akute Wunde. Und eine akute Wunde ist häufig, Gott sei Dank, unproblematisch. Und wenn eine Wunde nicht abheilen möchte, und wir haben da einmal uns auf einen Zeitraum von 8 Wochen geeinigt, wenn also eine Wunde nach 8 Wochen nicht abgeheilt ist, stimmt irgendetwas nicht. Und hier würde der Begriff chronisch greifen. Auch wenn wir dazwischen noch vieles haben, wäre das so eine einfache Einteilung, an der man sich schon mal gut orientieren könnte.
Es klingt ja so, dass eine akute Wunde, Sie haben das jetzt beim Kind und Fahrradunfall und hingefallen so als Beispiel genommen, nicht wirklich ein Problem ist. Trotzdem mal gefragt, das kann ja an sehr unterschiedlichen Stellen im Körper sein, gibt es Regionen am Körper, wo doch auch eine akute Wunde per se schon ein Problem sein kann, weil sich da irgendwie etwas schneller ausbreitet oder das in die Tiefe geht? Gibt es da solche Regionen?
Bei den chronischen Wunden auf jeden Fall. Da sind es vor allen Dingen die Füße zu nennen, einfach weil der Durchblutungsstatus bei vielen, gerade älteren Menschen, nicht mehr ganz so optimal ist. Bei den akuten Wunden natürlich Verletzungen an der Hand, muss man sehr vorsichtig sein, wenn sich da etwas ausbreitet. Gerade Infektionen können die zu erheblichen Funktionseinschränkungen führen. Also es gilt es, auch akute Wunden erstmal zu beurteilen, wenn sie verunreinigt sind, wenn ich hier andere Probleme habe, wenn die Entstehung vielleicht, Sie hatten in der Einleitung kam, so etwas wie ein Tierbiss, das wäre immer eine problematische Wunde. Das sind immer Gründe, auch einen Arzt aufzusuchen.
Hm. Wie ist es so mit Gesicht, dass wenn man dort eine Verletzung hat, geht das dann unter Umständen, breitet sich das so in diesem ganz weichen Unterhautgewebe schneller aus?
Schneller nicht unbedingt, aber es sind vielleicht auch gerade, wenn wir über den Abschluss der Wundheilung reden, sind es ja häufig Narben. Und Narben sind etwas, was uns ästhetischer durchaus stören können. Und da muss man im Gesicht, im ästhetisch sehr wichtigen Bereich natürlich noch ein bisschen vorsichtiger sein und versuchen, die Narbenbildung, die sich auch durch die Ausbreitung einer Entzündung natürlich verschlechtern kann, so gut es geht, zu minimieren.
Hm. Wenn Sie einfach mal darstellen, wie ein normaler Wundverlauf eigentlich ist, weil da passiert ja doch einiges zur Heilung. Und dann können wir über die Phasen oder die Möglichkeiten der Störung auch sprechen, denn wir werden ja auch noch später ein Beispiel haben, ganz Beispiel, wo es eben halt um Begrifflichkeiten geht, die da auch bei der Wundheilung eine Rolle spielen. Wenn Sie es vielleicht einfach mal darstellen, wie heilt eine Wunde richtig?
Na klar, also wenn ich beispielsweise mir den Finger schneide, passiert erstmal eine physiologische, also gesunde, normale Entzündungsreaktion. Das, was ich sehe, ist, dass der Finger rot wird, das Ganze fängt an zu pulsieren, es kommt also zu einer verstärkten Durchblutung. Diese entzündliche Reaktion ist erstmal primär gut. Sie räumt zum Beispiel jetzt auch schon mal eingedrungene Bakterien, Dreck, alles, was nicht dahin gehört, ein wenig aus dem Weg. Aber diese Entzündungsreaktion muss dann auch wieder stoppen und es muss übergehen in eine Heilungsphase. In dieser Heilungsphase entsteht dann das sogenannte Granulationsgewebe. Also wenn eine Wunde ein Defekt darstellt, wo es ein Loch ist, muss sich dieses Loch wieder auffüllen. Das ist dieses körnige, gut durchblutete, rosarote Gewebe, was die Wunde letztlich auffüllt, möglichst bis auf das Hautniveau. Und in der dritten Schritt sollte das Ganze dann wieder reepithelisieren. Das bedeutet, dass die Zellen, vor allen Dingen die aus der Umgebung, aber unter Umständen auch aus den Haarfollikeln, wenn die Wunde nicht allzu tief ist, dann diese Wunde wieder mit einer obersten Schicht, mit einem, wenn Sie so wollen, einem Deckel versehen. Also ganz grob gesprochen, diese 3 Phasen der Wundheilung, bis dann letztendlich, je nachdem wie tief diese Wunde war, eine Narbe entsteht.
Ja, also große Freude herrschte, ich habe auch mal größere Wunden gehabt, dann bei denjenigen, die bei der Heilung ein Stück mit Obacht gaben, als dann endlich eine Kruste drauf war. Wie wird die denn beurteilt? Ist das wirklich wichtig? Schützt die? Ist das gut? Oder einige haben nämlich auch gesagt, ach nee, das ist nicht so gut. Wie ist das zu beurteilen?
Bei der akuten Wunde ist die physiologische Heilung unter Kruste sicherlich etwas, was, sagen wir mal, eher akzeptabel ist. Je chronischer, je problematischer eine Wunde ist, desto weniger schätzen wir als Therapeuten die Ausbildung einer Kruste. Die Kruste behindert erst einmal, dass wir uns die Wundoberfläche anschauen können. Das heißt, die Beurteilung ist nicht mehr möglich. Das Ganze ist relativ trocken und wäre bei einer akuten Wunde, wie gesagt, akzeptabel. Je problematischer die Wunde ist, desto eher wird eine Kruste sogar aktiv von uns abgetragen.
Ah ja, und wie ist es mit jetzt bei einer größeren Wunde? Hat man das auch? Dann wird jetzt der Zell, beziehungsweise der Mull, den man da drauf tut, wird dann auch gelblich, das ist dann kein Eiter, sondern da wird dann gesagt, ja, das ist also Gerinnungsflüssigkeit, sprich oder Fibrin. Was ist das und wie ist das zu beurteilen?
Also letztlich ist die Farbe Gelb tatsächlich immer ein wenig, mal sagen wir mal, problematisch zu beurteilen, weil ganz viele Leute tatsächlich glauben, dass es Eiter sein könnte. Und natürlich, es kann auch Eiter sein. Sollte Eiter aus einer Wunde herauskommen, ist das ein Hinweis auf eine bakterielle Infektion und das ist ein Problem. Aber so wie Sie es geschildert haben, es ist Gott sei Dank eher selten der Fall. Das Gelb oder die gelbe Farbe, die wir sonst sehen, ist vor allen Dingen Gewebsflüssigkeit, also Lymphe. Die ist völlig physiologisch. Dass eine Wunde ein wenig nässt und dass das nicht ganz glasklar ist, ist völlig normal. Sollten sich gelbliche Beläge bilden, gilt es auch da einzuschätzen, sind es Fibrinbeläge, also wirklich Beläge, die sich daraus bilden, dass hier Gewebsflüssigkeit, gesunde Gewebsflüssigkeit, sich ein wenig auf der Oberfläche sammelt, ist das völlig okay. Der Übergang zum Eiter ist schon dann der Beurteilung des Spezialisten letztlich vorbehalten, denn in dem Moment, wo er Eiter sieht, wird er dann doch an eine bakterielle Infektion denken und vielleicht sogar in Richtung eines Antibiotikums denken.
Gerade was die Infektionen einer Wunde angeht, da las man immer auch wieder mal in Arbeiten, denen es heißt, also praktisch ist jede Wunde, die man sich so außen zugezogen hat, auch nicht steril. Und da gibt es Keime und man kann nur etwas tun, damit die Zahl der Keime eigentlich reduziert wird und nicht eben halt besonders bösartige Keime reinkommen. Wie ist denn da der Stand der Forschung, was die Lage angeht heute? Ist eine Wunde steril tatsächlich zu halten? Muss sie das oder geht es nur in Schach zu halten?
Nein, also niemals sollte eine Wunde, ist es unser Ziel, dass eine Wunde steril bleiben muss. Es ist auch völlig unphysiologisch. Also wenn wir uns mal anschauen, woraus der Mensch besteht, ist ja wahrscheinlich die Hälfte unseres Körpergewichts sind ja dann Mikroorganismen. Wenn wir uns einen bakteriologischen Abstrich in die Nase, in den Mund stecken würden, würden wir da immer jede Menge Bakterien finden und das ist ja auch gut so. Das heißt, der Zustand, dass Bakterien auf Wunden wohnen, was wir Besiedlung nennen, ist völlig physiologisch, also normal. Eine Wunde soll und muss nicht steril sein. Damit müssen wir uns erst einmal abfinden, dass wir in der Evolution uns mit Bakterien arrangiert haben. Die Frage ist immer, wohnen die nur da? Machen die also eine Besiedlung? Mhm. Oder machen die auch eine Immunreaktion? Also sprich das, was ich eben geschildert habe, diese Rötung, diese Schwellung, die am Anfang völlig normal ist, bleibt die bestehen, dann könnte das tatsächlich ein Hinweis auf eine bakterielle Infektion sein. Die würde ich also nicht unbedingt daran sehen, ob Bakterien da sind oder nicht, sondern tatsächlich, wie reagiert mein Körper auf diese Bakterien und hat er diese Rötung, diese Schwellung, dann ist das schon ein Hinweis, wenn sie persistiert, dass sich diese Bakterien ein wenig in der Tiefe verbreitet haben und das ist dann tatsächlich etwas, was wir wieder therapeutisch angehen.
Wir kommen gleich auf diese 8 Wochen Frist zu sprechen und dann, wenn Sie da von einer chronischen Wunde sprechen und was dann möglich ist, woher das überhaupt dann kommen kann, also woher solche Störungen auch dann möglich sind. Aber bleiben wir nochmal bei der akuten Wunde. Wie behandelt man denn nun selbst eine solche Wunde oder wenn man ärztliche Hilfe in Anspruch nimmt, wie wird das gemacht? Es gab ja ganz verschiedene Ansätze. Die Chirurgen machten das anders als die Allgemeinmediziner teilweise und dann gab es natürlich die Dermatologinnen und Dermatologen, die da ganz gut Bescheid wussten. Wo ist heute die Richtung? Was sagen Sie? Was sind die Anhaltspunkte dafür?
Also man muss sich die Wunde erstmal anschauen. Man muss sich die Wunde anschauen und wie ist die Wunde entstanden? Ist es also eine Wunde, die an sich unproblematisch ist, die nicht verdreckt ist, wo jetzt nichts von außen eingedrungen ist, kann man sicherlich die Wundreinigung sehr einfach handhaben. Das heißt, das Ausspülen unter fließendem Wasser ist sehr sicherlich eine altbewährte Tradition, die bei akuten Wunden auch in der Regel unproblematisch ist. Wir kommen gleich ja zu den chronischen Wunden, da sollte man das nämlich eben nicht machen. Ja. Desinfizieren, wenn es was zum Desinfizieren gibt. Aus meiner Sicht muss nicht jede Wunde dieser Welt desinfiziert werden. Das schadet den meisten Wunden nichts, ist aber, wenn es eine wirklich unproblematische akute Wunde ist, auch nicht unbedingt erforderlich. Wir sind heute dabei, Wunden abzudecken. Das ist ein Dogma. Früher, Sie kennen das oder jeder kennt das noch von Mutter, dass man sagt, da muss Luft dran.
Jung. Ja, genau.
Das hat man heute doch weitestgehend verlassen. Man würde schon hier einen Schutzverband machen. Dieser Schutzverband muss sicherlich bei einer akuten Wunde nicht übermäßig komplex erfolgen. Häufig reicht wirklich das gute alte Pflaster. Man muss ein bisschen schauen, wie sieht diese Wunde aus, weil ein Pflaster, was in der Regel zentral ein Baumwollstoff hat, sollte natürlich niemals mit der Wunde verkleben. Aber da gibt es auch Pflaster, die entsprechend beschichtet sind, also auch einfache Pflaster. Wir reden nicht davon, dass ich in der Apotheke für 10 Euro ein Spezialpflaster kaufen muss. Da kommen wir gleich vielleicht mal zu, bei den chronischen Wunden.
Ja.
Ich glaube, man muss die Kirche hier dann auch im Dorf lassen.
Wenn aber doch eine Verunreinigung anzunehmen ist, was macht man dann? Kochsalzlösung spülen oder tut man da doch sich einen Gefallen, ein entsprechendes Antiseptikum doch in der Apotheke zu besorgen und drauf zu tun gleich?
Also Kochsalzlösung ist das, was wir nachher, weil das Ganze steril verpackt, Kochsalzlösung, Ringerlösung, was wir bei den chronischen Wunden, also bei infektionsgefährdeten Patienten dann empfehlen. Das gilt halt auch, wenn diese akute Wunde bei jemandem auftritt, der ein höheres Infektrisiko hat. Dann wäre man sicherlich etwas vorsichtiger und würde sicherlich vom Leitungswasser so ein bisschen abweichen. Dann bis hin, dass wir zu einem gut verträglichen lokalen Antiseptikum gehen. Antiseptika gibt es so als kleine Sprühflaschen, wirklich in Apotheke für kleines Geld zu kaufen. Schaden tut das nichts. Ich wollte nur sagen, wenn die Wunde sehr unproblematisch ist, bei einem ansonsten gesunden Kind, muss es nicht sein. Wenn es denn da ist, Schaden tut es in der Regel auch gar nichts, wenn ich es dann einmal wirklich desinfiziere.
Wie ist das mit dem Übergang jetzt? Es entzündet sich und man kommt mit den lokal anzuwendenden Präparaten, in denen sich antibiotische Substanzen befinden. Ist das der Weg, den man dann einschlägt oder greifen Sie da gleich zum ganz großen Hammer, dass Sie sagen, da muss systemisch, also in Form von Tabletten, Antibiotika gegeben werden, wogegen sich ja auch ganz viele richten und sagen, ach, dann geht ja wieder der Darm hin, dass je nach Antibiotikum das Immunsystem hat unter Umständen Probleme und. Wie ist da das Vorgehen?
Man muss sagen, die lokale Anwendung von Antibiotika haben wir komplett verlassen. Das ist in anderen Bereichen, beispielsweise der Akne, leider in meinem Fachbereich nach wie vor noch üblich. In der Wundbehandlung haben lokale Antibiotika nichts zu suchen. Das schon mal vorab. Wenn ich etwas gegen Bakterien machen möchte, gibt es heute moderne Antiseptika. Also es gibt Flüssigkeiten oder es gibt auch spezielle Pflaster, die beispielsweise Wundverbände, die beispielsweise Silber enthalten, wenn ich etwas lokal gegen Bakterien machen möchte. Wenn sich Bakterien im Gewebe tiefer ausbreiten und in den Körper eindringen, komme ich irgendwann von außen nicht mehr nach. Dann heißt das aber ganz klar, den Arzt aufsuchen und hier mit dem Arzt gemeinsam überlegen, ist tatsächlich eine systemische Antibiotikatherapie notwendig. Sie haben völlig recht. Der Einsatz von systemisch gegebenen Antibiotika ist Jahre, Jahrzehnte lang tatsächlich viel zu großzügig und viel zu schnell erfolgt. Aber die Grenze ist hier teilweise fließend und für den Laien dann häufig nicht gut einzuschätzen.
Lassen Sie uns mal den Schritt machen auf eine chronische Wunde. Wir sprechen dann etwas näher darüber, welche Gründe dazu führen können. Es sind ja Wundambulanzen, auf Wundbehandlung spezialisierte Pflegekräfte an Kliniken Alltag. Erkenntnisse und Know-how können also damit Breitenwirkung jetzt auch angewendet werden. Mein Kollege Lennart Püritz konnte an der Uniklinik Köln eine auf Wundbehandlung spezialisierte Krankenpflegerin begleiten.
Dann würde ich jetzt einmal den alten Verband entfernen.
Eveline Meissner, Krankenpflegerin und Wundexpertin an der Uniklinik Köln.
So, wenn ich Ihnen wehtue, sagen Sie Bescheid.
Alles klar, ja.
Der 1958 geborene Mann leidet unter einem chronischen Lymphödem. Im Zuge der Erkrankung traten im März 2019 ein Hämatom und Blasen am rechten Oberschenkel auf. Das Hämatom wurde operativ entfernt, doch die Heilung der Wunde stagnierte. Da der Patient zusätzlich unter einem multiresistenten Keim leidet, trägt sie neben Handschuhen auch Kittel und Mundschutz.
So, jetzt sieht man hier an der Wunde selbst, die Wunde ist ungefähr noch 5 cm lang und 1 cm breit. Tatsächlich zu Beginn der Wundentstehung war es so, dass fast der gesamte innere Oberschenkel betroffen war. Und man sieht auch, dass derzeit der Wundgrund etwas fibrin belegt ist. Und mein Ziel ist es jetzt quasi, mit Hilfe der mechanischen Reinigung diese Beläge von der Wunde zu lösen, damit der Wundgrund sauber ist, weil dadurch einfach das Wundmilieu sauber gehalten wird und die Wundheilung auch besser stattfinden kann.
Eveline Meissner reinigt die Wunde mit einer sterilen, mit Kochsalzlösung getränkten Kompresse. Dabei lösen sich einige der Fibrinbeläge, Eiweißstoffe, die bei der Blutgerinnung entstehen. Dann greift sie zu einer sterilen Pinzette.
Am Wundrand sieht man, dass sich da einige Krusten entwickelt haben. Diese Krusten sind eher kontraproduktiv, weil die Wunde dann Schwierigkeiten hat, sich von außen nach innen zu verschließen. Deswegen schaut man einmal, ob die Krusten sich hier zum Teil lösen lassen. Und insbesondere alte Hautschüppchen, die dort einfach nur noch lose aufliegen und nicht mehr gebraucht werden, werden auch entfernt. Bei Ihnen alles in Ordnung?
Alles gut, danke schön.
Wunderbar.
Alle 2 bis 3 Tage wird die Wunde versorgt. Um den Heilungsverlauf zu dokumentieren, macht Eveline Meissner dabei jedes Mal ein Foto. Dann legt sie einen Schaumstoffverband an. Der fördert die Heilung, indem er ein feuchtwarmes Milieu am Grund der Wunde erzeugt.
Und da der Patient zunehmend mobiler wird, fixiere ich den Schaumstoffverband, obwohl er zum Teil auch leicht selbstklebend ist, fixiere ich den Schaumstoffverband an den Rändern zusätzlich etwas, sodass der Patient durch den Verband nicht in seiner Bewegung eingeschränkt wird.
Es sei allerdings wichtig, den Fokus nicht nur auf die direkte Wundversorgung zu legen, sagt Eveline Meissner. Entscheidend sei auch, die Ursachen der Erkrankung zu verstehen und geeignete Therapieschritte einzuleiten.
Ja, da sind wir bei den Ursachen. Bei diesem Patienten ist es ein Lymphödem. Dort also, wo Lymphe nicht abfließt, wo Stau ist, tun sich ja immer schnell Probleme auch auf. Was gibt es für andere Probleme, die tatsächlich Wundheilungen dann so stark behindern, dass da auch multiresistente Keime dann eindringen können?
Ja, also ganz vorne sind das erstmal die Durchblutungsstörungen, die zu nennen sind. Das heißt, Durchblutung kann sowohl im arteriellen wie auch im venösen System sein. Das heißt, wir haben also, wenn es um die Arterien geht, häufig Probleme an den Füßen. Das sind Raucher, es müssen nicht Raucher sein, aber Rauchen wäre ein Hauptrisikofaktor. Und die Abflussstörung, das wäre die chronische venöse Insuffizienz. Da hat man eher Probleme an den Unterschenkeln. Das sind die Durchblutungsstörungen. Die nächste große Gruppe, die auch immer größer und größer wird, sind die Diabetiker in Deutschland.
Ja, wodurch kommt da die Problematik dann zustande beim Diabetes? Was macht die Verzuckerung von allen möglichen Gewebsstrukturen?
Die beiden Hauptprobleme beim Diabetiker sind einerseits die arterielle Durchblutungsstörung, die entsteht, also dass tatsächlich etwas größeren Gefäße kaputt geht. Die kleineren sorgen dafür, dass die Diabetiker häufiger nicht gut sehen. Und das andere ist die Polyneuropathie. Das heißt, die Nerven werden geschädigt und dadurch, dass man den Fuß, Teile vom Fuß nicht mehr spürt, kommt es hier häufig dann zu Fehlbelastung. Und durch diesen Druck und die Fehlbelastung kommt es dann dazu, dass Teile des Gewebes absterben können.
Wir werden also einen großen Komplex dort besprechen weiter. Wahrscheinlich auch Diabetikerinnen, Diabetiker, die da Probleme haben und auch uns anrufen. Wundheilungsstörungen, das ist nämlich unser heutiges Schwerpunktthema. Und Ihre Fragen bitte gerne unter unserer für Sie kostenlosen Hotline Nummer 00800 4464 4464. Sie können uns aber auch gerne eine E-Mail schicken und zwar an sprechstunde@deutschlandfunk.de. Professor Joachim Dissemont, Leiter der Wundambulanz dort. Wir haben eine ganze Reihe von Fragen bekommen, nämlich zum Beispiel eine: Führen auch genetisch bedingte Erkrankungen zu Wundheilungsstörungen?
Ja, das gibt es. Wir sind aber schon im Bereich selten. Die häufigste genetisch bedingte Erkrankung ist vielleicht das sogenannte Kleinefelter-Syndrom, wo man dann ein oder mehrere Chromosomen mehr hat. Also ja, gibt es. Es gibt im Bereich der Stoffwechselstörung, aber alles eher selten.
Eine Krankenpflegerin berichtet so von den alten schulmedizinischen Mitteln, ob da heute noch etwas dran ist und man versuchen kann. Wundheilungsstörungen wurden dort nämlich mit Zucker, Honig oder auch mit Maden therapiert.
Ganz klar ja. Und dann kommt aber bitte der Zusatz, wenn es sich um Medizinprodukte handelt. Das heißt, diese Ideen sind ja alle aufgegriffen worden und in Medizinprodukte überführt worden. Das heißt, wenn wir über Honig reden, reden wir bitte nicht über den Honig aus dem Supermarkt, den ich mir hole und in eine Wunde schütte, sondern es gibt tatsächlich hervorragende Medizinprodukte, die dafür zugelassen sind, auf der Basis von Honig. Fliegenmaden kann man auch entsprechend steril gezüchtet und in ein Beutelchen eingenäht heute bestellen. Das hat nichts bitte mit dem zu tun, was ich mir irgendwo auf dem freien Feld besorge. Also das sollte differenziert werden und dann haben diese altbewährten Methoden auch heute noch einen hohen Stellenwert.
Herr Wolfgang Schröder ist jetzt am Telefon. Vielleicht ist die Frage so kurz, dass wir es noch vor den Nachrichten haben können. Schönen guten Tag.
Ja, schönen guten Tag, Schröder aus Berlin, hallo. Ich habe seit September letzten Jahres eine offene Wunde am Schienbein. Ich habe mich da mal irgendwie gekratzt, da ist ein Keim reingekommen. Das wurde auch behandelt mit verschiedenen Auflagen. Die Wunde ist dann wieder zugeheilt, fast zugeheilt, dann ist es wieder aufgegangen und ich bin da ganz gut dermatologisch versorgt. Ich habe eine Chirurgin, die das alles bewerkstelligt, aber ich bin obendrein auch noch Diabetiker und die heilt sehr, sehr langsam. Und jetzt, gestern Morgen war der Pfleger, da sagt er, es gefällt ihm gar nicht, sie macht gar keine Fortschritte.
Ja, danke für die Frage, Professor Dissemont.
Das ist häufig wirklich eine sehr komplexe Situation. Das heißt, wichtig ist, Sie hatten es jetzt schon angesprochen, dass ein Diabetes offensichtlich hier schon mal vorliegt. Da muss man schauen, ist der Diabetes auch wirklich sehr gut eingestellt. Dazu gibt es beim Diabetes halt nochmal Begleiterkrankungen. Wir hatten eben über so etwas wie die arterielle Verschlusskrankheit gesprochen. Die Gefäße sollten also nochmal untersucht werden. Und wenn das alles soweit untersucht und optimiert ist, gibt es heute tatsächlich nochmal Wundprodukte, die die Wundheilung ein wenig beschleunigen können. Das heißt, hier gibt es Zusätze nochmal in Wundprodukten, die eine stagnierende Wunde dann wieder in eine heilende Wunde überführen sollen. Das passiert natürlich nicht bei 100% der Patienten, aber da kann man sicherlich noch einiges versuchen, wenn man mit den konventionellen Maßnahmen hier keinen weiteren Heilungsfortschritt erzielt.
Ja, vielen Dank für Ihren Anruf. Danke auch für die Erläuterung. Wir fragen da immer gerne noch ein bisschen spezifischer. Geben Sie ein Stichwort vielleicht noch kurz vor den Nachrichten, was das für Zusätze sein können.
Das sind Zusätze, die dann Proteasen zum Beispiel inhibieren. Also das sind Moleküle, die an den Heilungsmolekülen knabbern. Mhm. Beispielsweise es gibt Produkte, die Sauerstoff freisetzen. Es gibt Produkte, die Wachstumsfaktoren freisetzen.
Also mehrere in der Richtung. Tolle Möglichkeiten. Denn jetzt gebe ich gerne an die Nachrichten weiter. Und damit zurück zu unserem Schwerpunktthema Wundheilungsstörungen sind es heute. Und unser Experte, der uns jetzt per Telefon zugeschaltet ist, die Leitung war nicht so gut, Hörerinnen und Hörer haben uns darauf auch hingewiesen. Professor Joachim Dissemont, Leiter der Wundambulanz der Hautklinik Universitätsklinikum Essen, der wird Ihre Fragen beantworten. Es gibt eine, die sicherlich viele interessiert auch, und zwar einen Hörer, der Fragen zum Thema Jod hatte. Er hätte vor längerer Zeit mal gelesen, dass die Wirkung von Jod als Desinfektionsmittel umstritten ist. Wie sieht das heute aus in der Dermatologie? Wie wird das beurteilt?
Das ist vollkommen richtig. Das heißt, Jod ist ein altbewährtes Mittel. Jod wird in verschiedenen Präparationen aufgearbeitet. Gerade als PVP-Jod ist es altbewährt. Man muss sagen, es gibt immer noch tatsächlich Empfehlungen für Akutwunden. Das heißt, in der Akutmedizin ist es einfach relativ preiswert. Es hat eine kurze Einwirkzeit. Da kann und soll es eingesetzt werden. Hat noch eine Erstlinienempfehlung für zum Beispiel Biss- oder Stichwunden. Da gibt es noch Jod. Bei jeder Art der problematischen Wunde ist Jod mittlerweile nicht mehr State of the Art, wie wir das sagen. Da gibt es mittlerweile bessere, weniger problematische antimikrobiell wirksame Substanzen.
Ja, auf welcher Grundlage sind die Sie da empfehlen dann?
Das ist in der Regel das Polyhexanid, PHMB. Das ist im Moment das, was gerade für die problematischen Wunden genommen wird. Und ansonsten dicht gefolgt vom Octinidin. Auch das sind frei verkäufliche Präparate, die man in jeder Apotheke und in den Drogeriemärkten heute käuflich erwerben kann.
Und da, wo Sie dann Jod doch noch anwenden, wo das auch durchaus noch empfohlen ist, in welcher Form soll das angewendet werden? Es gibt es ja einmal als Lösung, aber es gibt es eben halt auch als Salbe. Und dann schmiert man da was drauf. Was
ja, also klassisch, wie gesagt, eher flüssig bei diesen akuten speziellen Fällen. Das ist immer noch so eine Expertenkonsensusempfehlung gewesen, dass man sagt, Biss, Stich, Wunden wären so klassische Sachen. Sprich, wenn Sie mich fragen, in der Dermatologie, wir setzen es gar nicht mehr ein. Nicht, weil es prinzipiell schlecht ist, sondern deshalb, weil es Besseres gibt, was weniger problematisch ist.
Dann haben wir einen Hörer aus Berlin jetzt am Telefon mit seiner Frage. Schönen guten Tag nach Berlin.
Guten Tag, Herr Flotow. Guten Tag, Herr Professor Dissemont.
Hallo. Grüß Sie.
Hatte eine Lupus erythematodes Erkrankung, die erstmals 2014 diagnostiziert worden ist. Und die ist zunächst immer nur an den äußeren Extremitäten aufgetreten. Das war ein sogenannter Chilblain-Lupus. Und jetzt hatte ich im November letzten Jahres sehr große Wunden an beiden Beinen, 16 mal 8 cm auf der einen und 20 mal 10 cm auf der anderen Seite. Es hatten sich ja auch Nekrosen gebildet und es musste dann eine Hauttransplantation durchgeführt werden nach dem sogenannten Meshgraft-Verfahren. Das ist dann auch erfolgreich gemacht worden. Es ist Haut vom Oberschenkel entnommen worden und auf beide Beine dann verpflanzt worden. Und was aber geblieben ist, ist eine starke Einschränkung in der Leistungsfähigkeit. Also ich bin zwar in der Lage zu gehen, es fällt mir aber nach wie vor schwer, aber Lauf- und Ausdauersport ist unmöglich. Und vorher habe ich eigentlich täglich Sport getrieben. Und jetzt ist meine Frage, wie könnte ich das systematisch weiter behandeln lassen, dass eben sichergestellt ist, dass Wunden in der Größe nicht wieder auftreten. Ich war bisher an den dermatologischen Abteilungen der Charité und der UKE und bin da im Grunde genommen immer nur an andere Fachbereiche verwiesen worden. Und ich bin jetzt auf der Suche nach einer umfassenden Behandlung, wo eben alle Befunde dann auch zusammengefasst interpretiert werden können.
Ja, ja, danke für Ihre Frage, Professor Dissemont, die Bitte auch dann das Krankheitsbild zu erläutern, worum es sich dabei handelt.
Ja, also der Lupus erythematodes, was man vielleicht mit diesen Schmetterlingserythemen kennt, die im Gesicht schon mal auftreten, hat viele, viele Varianten. Der sogenannte Chilblain-Lupus, Chilblain erinnert an Frostbeulen. Das ist also, wir sind jetzt im Bereich der Autoimmunerkrankung unterwegs. Der Chilblain-Lupus ist ein sehr seltenes Krankheitsbild, was auch noch nicht in allen Aspekten tatsächlich erforscht ist. Was hier ganz wichtig ist, ist, dass die Wunde ein Symptom ist. Das heißt, die Erkrankung ist die Autoimmunerkrankung, der sogenannte Lupus, Lupus erythematodes. Und so wie es völlig richtig dargestellt worden ist, man kann die Wunde zwar behandeln, in dem Fall sogar, indem eine Hautverpflanzung gemacht worden ist, aber man läuft dem Ganzen hinterher. Das heißt, aus meiner Brille, der des Wundbehandlers, setze ich eigentlich ja zu spät an, weil es geht ja vor allen Dingen darum, jetzt zu vermeiden, dass das Kind weiter in den Brunnen fällt. Bedeutet, man muss hier dieses Krankheitsbild häufig interdisziplinär behandeln. Es sind die Dermatologen, es sind die Rheumatologen, und am allerbesten sind es tatsächlich interdisziplinär agierende Abteilungen, die erstmal schauen, dass es gar nicht erst zu dieser Entzündung kommt. Denn wenn sie da ist, dann laufen wir ihm hinterher, dass wir sagen, ja, wir machen die Wundbehandlung und wir schauen, was wir da bessern können. Vielleicht konkret hier nochmal zu den Wunden am Bein. Was häufig ist nach diesen Wunden, ist, dass es zu dem Auftreten von Wasser in den Beinen kommt, zu Ödemen. Und was sehr hilfreich sein kann, nicht dass das alles wegzaubert, aber was ein Problem schon mal löst, nämlich gerade wenn es hier um sportliche Aktivität geht, ist der Stellenwert der Kompressionstherapie, also Kompressionsstrümpfe, die Beine schlanker machen und die so etwas wie Gehfähigkeit, Beweglichkeit in der Regel erheblich verbessern und auch Entzündungsreaktionen aus der Haut nehmen. Das heißt, das ist etwas, was man fast umfassend empfehlen kann, sobald Wasser in den Beinen ist und sonst nichts dagegen spricht, also keine anderen arteriellen Vorerkrankungen beispielsweise, sind Kompressionstherapien, Kompressionsstrümpfe ein wirklich sehr gut geeignetes Mittel, um hier zumindest Lebensqualität deutlich zu verbessern, Beweglichkeit zu verbessern und auch um tatsächlich Entzündung aus der Haut wieder herauszubekommen.
Ein sehr konkreter Hinweis, der dem Hörer weiterhelfen mag und ansonsten der Hinweis ja eben auf diese interdisziplinär arbeitenden Abteilungen und die Bestätigung, dass das wirklich auch interdisziplinär anzugehen ist. Nur mal die Frage, Autoimmunerkrankung, an welcher Struktur jetzt bei diesem ganz besonderen Fall greifen diese Autoantikörper denn wohl an? Innerhalb des Gefäßsystems oder also an den Strukturen oder irgendwo anders im Gewebe noch selbst? Weiß man das?
Das kann jeder Teil des Gewebes im menschlichen Körper kann angegriffen werden. Das ist das Gemeine bei den Autoimmunerkrankungen. Wenn es zu den Wunden kommt, in meinem Fall, sind es tatsächlich häufig die Gefäße. Wir haben eine Gefäßentzündung, was wir Vaskulitis nennen. Das heißt, viele dieser Autoimmunerkrankungen führen zu einer Vaskulitis. Diese Gefäßentzündung führt dazu, dass die Gefäße kaputt gehen. Und das sieht man häufig dann an der Haut, indem Haut schwarz wird. Wir sehen Nekrosen, da wo tatsächlich Gewebe abstirbt durch diese Gefäßentzündung. Das wäre ein typischer Verlauf, wobei wir hier über sehr unterschiedliche Krankheitsbilder sprechen.
Wir haben ganz viele Fragen und ich versuche das mal so ein bisschen zu sortieren. Sie haben von Kompressionsstrumpfempfehlung oder Kompressionsempfehlung gesprochen. Welche Besonderheiten gibt es bei einer Wunde am Bein unter einem Kompressionsstrumpf, speziell im Heilungsprozess, fragt ein Hörer aus Berlin.
Das Hauptproblem ist für die meisten Leute, so einen Strumpf an- und auszuziehen und ihn dann auch wirklich dann zu ertragen. Und da muss man sagen, hat sich wirklich quantensprungmäßig etwas getan in den letzten 2 Jahrzehnten. Es gibt also ganz, ganz tolle Systeme. Es gibt Mehrstrumpfsysteme, also wo 2 Strümpfe übereinander getragen werden. Es gibt jetzt seit relativ wenigen Jahren Systeme, die sind wie ein aufgeschnittener Strumpf, die über Klettbandagen dann an- und abgelegt werden können. Das heißt, hier gibt es Hilfsmittel, es gibt verschiedene Systeme, sodass man wirklich individuell sich beraten lassen kann und das kann über ein Sanitätshaus erfolgen. Das wissen die Sanitätshäuser tatsächlich häufig besser als die Ärzte, was für den jeweiligen Patienten vielleicht ein geeignetes System ist. Sonst ist die Mitarbeit häufig schwierig umzusetzen.
Und da ist dann auch ja, so eine Kompression möglich, wenn es eine Wunde gibt. Das ist dann kein Problem.
Es ist sogar das Gegenteil. Und ganz, ganz viele haben tatsächlich das Problem, wie ziehe ich diesen Strumpf an, wie ziehe ich den aus, wenn ich einen Wundverband habe. Dafür gibt es auch Hilfsmittel, es gibt An- und Ausziehhilfen. Aber es ist ganz wichtig zu sagen, gerade bei diesen Durchblutungsstörungen, also nicht, wenn die Arterien komplett zu sind, aber gerade, wenn es zu Ödemen kommt, gerade bei den Venengeschwüren, wenn ich dicke Beine habe, wenn ich Ödeme habe, sind die Kompressionstherapien eine der wichtigsten konservativen Maßnahmen in der Unterstützung der Wundbehandlung.
Danke nochmal für diese Einordnung. Jetzt gucke ich, wir haben einen Anruf aus Den Namen habe ich noch nie gehört, aber das ist auch mein Sehtest hier auf diesem Monitor, das zu schauen, aus Raben. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag, mein Name ist Kippe. Das stammt irgendwie aus dem Ostpreußischen, habe ich mal gehört. Ah, ja. Zu meinem Problem, ich hatte eine bakterielle Infektion am Bein, wurde irgendwann mal ins Krankenhaus eingewiesen, festgestellt, dass das Personal dort ziemlich hilflos der ganzen Sache gegenüberstand. Man holte dann eine Wundschwester, die mich dann über 3 Wochen behandelt hat und dann nochmal von Anfang Dezember vergangenen Jahres bis Mitte Februar. Nun hörte ich von einem Bekannten, von einem Nachbarn, der eine schlecht heilende Wunde am Kopf hatte nach einer OP, dass man eben alles Mögliche bescheinigte von Krebs bis Schwester Dolbewatt. Und eine dazukommende Ärztin, die aus der Landwirtschaft mal früher gestammt hat, das Problem Silberpulver aufs Tapet brachte. Meine Frage lautet, ist diese Behandlung mit Silberpräparaten, Silber ist ja bekannt als antibakteriell, heute in Vergessenheit geraten oder wurde es mit irgendwelchen absichtlich nicht angewendet?
Ja, danke für Ihre Frage. Ich erinnere mich, Professor Dissemon, Sie hatten am Anfang schon auch mal Auflagen mit Silberionen und so weiter benannt. Spielt es doch noch eine Rolle?
Eine große Rolle sogar. Man muss sagen, die wird sich vielleicht ändern, wenn sich das System für die Erstattungsfähigkeit im Dezember 2023 in Deutschland ändert. Derzeit sind Wundauflagen, also weniger als Pulver, wie das eben geschildert wurde. Da gibt es eigentlich kein derzeitiges Präparat als Medizinprodukt. Also auch da muss man wieder schauen, dass man wirklich beim Medizinprodukt bleibt. Aber Wundauflagen, also hochwertige Pflaster, die Silber beinhalten, gibt es tatsächlich zuhauf. Und die können selbstverständlich auch bei Wundinfektionen heute eingesetzt werden und werden dafür auch empfohlen. Also die sind weiterhin erhältlich. Das ist grundsätzlich kein Problem.
Also der Hörer sollte sich in der Richtung vielleicht weiter informieren, was dort geht. Also als grundsätzlich scheidet das nicht aus.
Gar kein Fall.
Dann würde ich eine weitere Hörerin begrüßen aus Landau. Schönen guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, hier Susanne Rutschmidt.
Ja, willkommen.
Ich freue mich sehr, dass ich in der Sendung sein darf. Ich rufe an wegen meiner Mutter, die seit circa 7 Jahren an einem Pyoderma gangrenosum leidet, an beiden Unterschenkeln. Das mit einem relativ schweren Verlauf. Die Grunderkrankung ist Rheuma und dann hat sich das eben draufgesetzt. Es sind sehr, sehr tiefe Wunden gewesen, vor allem im rechten Bein jetzt. Und am Anfang wurde das mit Wundbehandlung behandelt und es wurde kurettiert, es wurde aber immer schlimmer. Und dann hat sie sogar, irgendwann war es so schlimm, dass sogar die Ader geplatzt ist im rechten Bein und sie fast verblutet wäre. Dann wurde die Therapie geändert in einer anderen Klinik. Und dort wurden dann Immunsuppressiva gegeben. Das hatte auch Erfolg. Also die Wunde ist ganz langsam, diese ganz tiefe Wunde, wieder zugegangen. Wir haben gehofft, dass es jetzt ja zur Heilung kommt. Aber jetzt ist seit circa einem halben Jahr, dreiviertel Jahr wird es wieder schlechter. Vor allem am linken Bein jetzt auch. Jetzt haben sich da Nekrosen gebildet, ganz schwarz. Es tut wieder höllisch weh. Und auch Wundflüssigkeit läuft wieder raus und es riecht auch, man riecht es auch wieder. Und ja, also was kann man jetzt noch machen? Also sie ist wieder in Behandlung jetzt, sie hat Antibiotikum bekommen. Inzwischendurch wurden die Immunsuppressiva abgesetzt, die Nierenwerte waren auch nicht gut. Also wir sind alle so ein bisschen ratlos, was man jetzt noch machen könnte. Also es ist offensichtlich ein Rückfall.
Ja. Danke für Ihre Frage. Professor Dissemon hat es ja gehört. Ja, können Sie dazu was sagen?
Ja, erstmal das Pyoderma gangrenosum gehört auch in den erweiterten Kreis der Autoimmunerkrankungen. Es ist eine neutrophile Dermatose, ein sehr seltenes Krankheitsbild, was sich bei 70% dann der Patienten wirklich am Unterschenkel bemerkbar macht. Das A und O in der Behandlung ist hier tatsächlich die systemische Therapie. Sie hatten die Immunsuppressiva angesprochen. Allen voran ist es in der Regel das Cortison, gegebenenfalls ergänzt durch das Cyclosporin. Wenn das aufgrund der Nierenwerte zum Beispiel nicht gut geht, Cyclosporin macht man bei schlechten Nierenwerten nicht, gibt es heute zahlreiche Biologika. Also Sachen, die man tatsächlich für Rheuma und das Pyoderma einsetzen kann. Fast alles, was man in der Rheumatologie heute macht gegen die Entzündung in den Gelenken, ist auch gut für das Pyoderma gangrenosum. Deshalb kann man das hervorragend zusammen behandeln. Trotzdem, es ist eine schwerwiegende Erkrankung, es ist eine langfristige Behandlung, die wirklich über Monate, teilweise über Jahre in einem Zentrum, einem dermatologisch-rheumatologischen Zentrum behandelt werden muss. Aber die systemische Therapie ist viel, viel wichtiger als alles, was von außen drauf kommt. Abdecken ist gut, aber ob es heilt oder nicht, hat was damit zu tun, wie ich es letztlich systemisch behandle.
Auch das ist ja jetzt eine Feststellung, dass es eine ganze Reihe von Autoimmunerkrankungen gibt, die sich dann sekundär an der Haut mit Wunden tatsächlich auch auswirken. Sie müssen wahrscheinlich als großes Zentrum eine ganze Reihe dieser Krankheitsbilder auch haben.
Gerade deshalb, weil wir die nicht heilenden Wunden hier bekommen. Mhm. Das heißt, der Hausarzt hat sich viel mehr mit dem Diabetiker, mit den Leuten, die einen Schaden im Arterien- und Venensystem haben. Und gerade was so ein bisschen durchs Raster durchfällt, kommt ja in Zentren wie Mainz. Und wir haben sehr, sehr viele Patienten mit Pyodermagangrenose, mit diesen Autoimmunerkrankungen, die dann halt mit letztlich unklaren Befunden kommen. Und das ist das A und O. Ich glaube, die Kernbotschaft heute, Wunden haben immer eine Ursache, häufig sogar mehrere. Und wenn man die Ursache nicht findet, dann behandelt man ein Symptom und das ist falsch. Das wird letztlich nicht zum Erfolg führen.
Hm. Eine Hörerin aus Sachsen schreibt es, Sie werden das möglicherweise besser einordnen können, ihr Mann hatte vor 3 Jahren eine Herz-OP, es wurde ein Stent, Klammer auf Hals, Klammer zugesetzt. Diese Einstichstelle wächst nicht zu, fängt nachts häufig an zu bluten. Was kann man da machen? Also ist wahrscheinlich das Problem insgesamt dann von solchen Einstichstellen.
Das ist tatsächlich dann eher ein chirurgisches Problem, wenn sich dann wirklich so Kanäle ausbilden, muss man halt bis hin zur Reoperation nachdenken, ob man das Ganze wieder operativ aufmacht. Man wird es eine Zeit lang konservativ versuchen, aber irgendwann ist auch das Ende des konservativen Managements erreicht und dann wäre das bei solchen postoperativen Befunden, wenn das wie ein Gang ist, eine Struktur, die bleibt, die wird durch kein Pflaster sich ändern, dann muss man sich wirklich überlegen, ob man da nochmal operativ rangeht im Einzelfall.
Eine Hörerin aus Braunschweig möchte wissen, ob sie ernährungsmäßig etwas Gutes tun kann, wenn sie eine sekundär heilende OP-Wunde hat. Lässt sich da die indirekt unterstützen, die Heilung?
Definitiv. Allerdings nicht gezielt, indem man jetzt irgendeine Art von Mangeldiät macht oder sagt, ich muss unfassbare Mengen von Proteinen dergleichen essen. Im Moment ist das alles Gegenstand aktueller Forschung. Man kann sagen, natürlich, wenn man sich gesund ernährt, vernünftig ernährt, ausgewogen ernährt, unterstützt das auch Wundheilung. Wir sehen Leute, gerade in Altenheimen, ältere Menschen, demente Menschen, die Mangelernährung haben, die haben Wundheilungsstörungen. Aber ich würde sagen, hier bei uns in Mitteleuropa eine gute, eine ausgewogene Ernährung ohne den einen oder anderen Schwerpunkt wäre heute dann die Empfehlung der Wahl.
Eine Frage noch, vielleicht gibt es dazu eine kurze Antwort. Starke Neigung zur Keloidbildung an der Haut. Was kann jemand tun nach einer Operation, dann wo ja eine Wunde natürlich klar ist, um so eine Keloidbildung zu verhindern?
Druck. Das heißt, was man heute macht, ist, dass man Silikonverbände mit Druck appliziert. Das ist das, was man prophylaktisch in der Regel dann den Menschen empfiehlt.
Ja, das ist dann eine kurze Zeit nur notwendig, auch nach der Operation.
Na, das kann sich eine ganze Zeit lang hinziehen, weil das ja eine gewisse Neigung ist. Aber viele der Keloide sind gar keine Keloide, sondern hypertrophe Narben, also überschießende Narbenbildung. Aber auch da gilt es prophylaktisch. Ja. Der Operateur vernäht es entsprechend. Ich kann mit entsprechender Massage versuchen, es mit zu beeinflussen. Dafür gibt es auch entsprechende Präparate.
Also es gibt Möglichkeiten.
Möglichkeiten.
Okay. Herzlichen Dank an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Anrufe, Fragen. Dank vor allem an unseren Experten, Professor Joachim Dissemont, Leiter der Wundambulanz der Hautklinik Universitätsklinikum Essen.